NDR Kultur. Gedanken zur Zeit.
Das Bundesverfassungsgericht hat der deutschen Politik eine Hausaufgabe aufgegeben, die noch unerledigt ist. Dabei ist das entsprechende Urteil schon eine Weile in der Welt. Der neu gewählte Bundestag wird diese Aufgabe ernst und anzunehmen haben. Es geht um ein existenzielles Thema, das viele Menschen, Hochbetagte und Schwerkranke zumal, im Innersten angeht und umtreibt. Es geht um das Recht, selbstbestimmt zu sterben. Was genau aber hatten die Richterinnen und Richter entschieden? Und was bedeutet ihre Entscheidung zuletzt fürs neu gewählte Parlament? Hier der Essay des Juristen und Autors Horst Mayer.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 erging einstimmig und war ein Paukenschlag. Es erklärte das Verbot, die Selbsttötung geschäftsmäßig zu fördern, für verfassungswidrig und hob ein entsprechendes Strafgesetz auf. Ein neues Grundrecht war geboren, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Der Fall veranschaulicht exemplarisch den Rang einer Institution, die gerade ihren 70. Geburtstag feierte. Ein Gericht ist dazu berufen, Entscheidungen der Mehrheit des Parlaments, also potenziell jedes Gesetz, am Maßstab der Verfassung zu messen und notfalls scheitern zu lassen. Darüber, dass ein neues Gesetz notwendig ist, sind sich alle einig. Denn seit der Verbotsparagraf für nichtig erklärt wurde, findet die Arbeit der Sterbehilfevereine nach wie vor in einer Grauzone statt. Der Suizid als solcher ist nicht strafbar und folglich auch nicht die private Hilfe dazu. Die zweckgerichtete Tätigkeit entsprechender Vereine war indes von Anbeginn umstritten. Sie steht im Zwielicht moralischer und rechtlicher Bedenken. Das spektakuläre Urteil der Verfassungsrichterinnen und Richter fand Zustimmung, provozierte aber auch empörte Reaktionen. Soll es sich etwa die Hilfe zum Selbstmord als ein reguläres Dienstleistungsangebot etablieren? So wurde rhetorisch gefragt und reklamiert. Das Grundgesetz sei eines des Lebens und nicht des Todes. Es ist verständlich, dass im Streit um eine buchstäblich existenzielle Frage auch Emotionen hochkochen. Gerade deshalb ist es notwendig, die Argumentation des Gerichts nüchtern nachzuvollziehen. Ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist dem Wortlaut des Grundgesetzes von 1949 nicht zu entnehmen und wurde bislang nur in der Wissenschaft vertreten. Nun ist es mit höchstrichterlicher Autorität anerkannt. Es wird aus dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und der Menschenwürde hergeleitet und erstreckt sich, so das Gericht, auch auf die Entscheidung des Einzelnen, sein Leben eigenhändig zu beenden. Denn welchen Sinn der Einzelne in seinem Leben sieht und ob und aus welchen Gründen er sich vorstellen kann, es selbst zu beenden, all das unterliegt höchstpersönlichen Vorstellungen und Überzeugungen. Ein solcher Entschluss betrifft Grundfragen menschlichen Daseins, erklärt das Gericht, und berührt wie keine andere Entscheidung die Identität und Individualität des Menschen. Die Entscheidung ist von existenzieller Bedeutung und darf deshalb, so die weitreichende Schlussfolgerung, nicht auf tödliche Krankheiten oder bestimmte Lebensphasen beschränkt werden. Denn die Verkürzung auf bestimmte Ursachen und Motive, argumentiert das Gericht, liefe auf eine fremd definierte Bewertung der Beweggründe des zur Selbsttötung Entschlossenen hinaus, die seiner Autonomie widerspräche. Maßgeblich ist vielmehr der Wille des Grundrechtsträgers und dieser Wille entzieht sich, betont das Gericht, einer Bewertung anhand allgemeiner religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder oder Überlegungen einer objektiven Vernünftigkeit. Daraus aber folgt, so die Zuspitzung des Gerichts, dass die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit ein Ende zu setzen, im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren sei. Denn die Verfügung über das eigene Leben, lautet das Argument, folgt praktisch aus der Idee autonomer Persönlichkeitsentfaltung. Sie ist mithin Ausdruck von Würde, wenngleich ihr letzter. Anders gesagt, der freie subjektive Entschluss des Suizidenten unterliegt keiner gesellschaftlichen Plausibilitätskontrolle. Hier ist das Urteil erstaunlich klar und kompromisslos. Es weist jede Form des Paternalismus zurück, gerade auch jene, die sich im vermeintlich wohlverstandenen Interesse des zum Suizid Entschlossenen gegen dessen Eigensinn wendet. Selbst eine Autonomie, die sich auf die Zerstörung der eigenen Existenz richtet, bleibt ein höchst persönlicher Akt der Würde. Alles in allem lässt sich festhalten, das im Wege der Verfassungsinterpretation kreierte Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist überzeugend begründet. Ja, es ist ein großer Wurf und damit für den Freitod von ähnlicher Tragweite wie das 1983 kreierte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung für den Datenschutz. Gemessen an den dargelegten Maßstäben blieb dem Gericht gar keine andere Wahl, als das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für verfassungswidrig zu erklären. Denn die gezielte und pauschale Kriminalisierung der Sterbehilfe läuft darauf hinaus, die Inanspruchnahme des Grundrechts faktisch unmöglich zu machen. Hinzu kommt, dass fast 2/3 der in Deutschland praktizierenden Ärzte es ablehnen, einem Suizidwilligen zu helfen. Angesichts dieser schwierigen Lage kommt der Tätigkeit von Sterbehilfevereinen eine gesteigerte Bedeutung zu. Wobei geschäftsmäßig nicht profitorientiert meint, sondern wiederholt und routiniert. Dem Gericht wurde vorgeworfen, es idealisiere den Freitod und verkenne dessen problematische Dimensionen. Gerade das trifft nicht zu. Das gesamte Urteil ist geprägt von einer genauen Kenntnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Das Gericht hatte zahlreiche Sachverständige angehört und konnte daher eine sorgfältige empirische Bestandsaufnahme machen. Sein Urteil ist keine naive Apologie des Freitods, sondern eine präzise Vermessung dessen, was der Fall ist. So sehr das Gericht eine Lanze bricht für die Freiheit des Suizidenten, so klar erkennt es auch die Schutzaufgabe des Staates und unterstreicht dessen Pflicht, seiner sozialpolitischen Verantwortung gerecht zu werden. Etwa mit Präventionsangeboten, die freilich jeder ausschlagen kann, oder dem Ausbau der palliativen Versorgung zu Hause und im Hospiz. Außerdem betont es die Berechtigung des Staates, notfalls mit Mitteln des Strafrechts den Gefahren vorzubeugen, die die Freiheit der Willensentscheidung aushöhlen könnten. Da ist die Rede von Normalisierungseffekten, die alte und kranke Menschen dazu drängen könnten, Sterbehilfe anzunehmen, nur weil sie anderen nicht zur Last fallen möchten. Mehrfach spricht das Gericht vom Kostendruck im Gesundheitswesen und über die Notwendigkeit, die sachlich-professionelle Qualität von Sterbehilfevereinen streng zu überwachen. Zudem fordert es, weil der Wunsch zu sterben oft fragil und ambivalent ist, dessen Ernsthaftigkeit und Festigkeit müsse sehr sorgfältig geprüft werden. Nun ist der Bundestag wieder am Zug. Die Herausforderung besteht darin, auf der Basis des neuen Grundrechts die radikal subjektive Freiheit der Selbsttötung zwar zu respektieren, zugleich aber den bestehenden Risiken und Missbrauchsgefahren, die eben diese Freiheit beeinträchtigen können, mit einem realistischen Schutzkonzept zu begegnen. Anders gesagt, dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben korrespondiert eine Pflicht des Staates, das ebenfalls in der Verfassung verankerte Recht auf selbstbestimmtes Leben zu schützen. Das Parlament führte im April eine erste Debatte über 3 Gesetzentwürfe. Dabei zeigten sich 2 gegenläufige Tendenzen, das Problem der Sterbehilfe entweder liberal oder restriktiv zu regeln. Der Streit darüber geht quer durch alle Parteien. Die bisher vorliegenden Entwürfe sind interfraktionell geprägt und unterscheiden sich zum Beispiel in der Frage, ob die Drohung mit dem Strafrecht wirklich notwendig ist oder ob nicht mehr oder weniger strenge Verwaltungsvorschriften genügen. Klar ist, dass auch Vorgaben wie Fristen und Gutachten das Grundrecht leerlaufen lassen können. Und besonders brisant ist, wie der Zugang zu tödlichen Medikamenten geregelt werden soll. Der neue Bundestag muss ein Verfahren etablieren, das sicherstellt, dass die Entscheidung, das eigene Leben zu beenden, tatsächlich dem freien Willen des Betroffenen entspricht. Das gilt nicht nur für Schwerkranke und Hochbetagte, sondern auch für seelisch Gestörte oder Minderjährige. Deshalb sind prozedurale Sicherungen so ungemein wichtig. Das heißt, flankierende Vorgaben wie Beratungspflicht, Aufklärung über Alternativen wie Schmerztherapie und Sterbebegleitung, die Beteiligung mehrerer Ärzte und eine zwingend vorgeschriebene Wartezeit zwischen dem Entschluss zum Suizid und dessen assistierter Vornahme. Wie immer das Parlament seinen Spielraum nutzen will, es sollte der Versuchung zur Bevormundung widerstehen, also das Verfassungsgericht ernst nehmen, wenn dieses mahnt, der Schutz der autonomen Entscheidung des Einzelnen ist legitim, findet seine Grenze aber dort, wo die freie Entscheidung nicht mehr geschützt, sondern unmöglich gemacht wird. Das sind Leitplanken, an die sich ein Gesetzgeber halten kann, der eine vernünftige Balance finden will zwischen dem Recht auf Sterben und dem auf Leben.
Der Autor und Jurist Horst Meyer über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum selbstbestimmten Sterben und über dessen Bedeutung für den neu gewählten Bundestag. Kommende Woche gibt's dann in den Gedanken zur Zeit zum 100. Geburtstag der Internationalen Autorenvereinigung PEN einen nachdenklichen Glückwunsch der scheidenden Präsidentin des deutschen PEN, Regula Fenske.
NDR Kultur.